Ihr seht schon an der Grafik, dass wir im Mai in diesem Monat eine neue Gottesdienstreihe starten. Den Gürtel enger schnallen, Fragezeichen. Und ich habe das Gefühl, dass viele, ja, ich kriege noch ein Handzeichen, ganz wichtiges, hätte ich beinahe vergessen. Und zwar für die Mavuno Minis gibt es drüben ein Programm. Also alle, die 1, 2, 3, ich weiß nicht, wo ihr die Grenze zieht, Daniel, 4, jawohl, passt doch perfekt, Jahre alt seid, dann könnt ihr nach hinten gehen, einmal nach links raus, dann durch die Glastür zu dem Mavuno Minis. Ihr habt während der Predigt ein eigenes Programm. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Ihr belebt den Gottesdienst. Okay, also Ältere können auch dazukommen, aber wundert euch dann nicht, wenn die Stühle kürzer sind als eure Beine. Also, in diesem Monat Mai starten wir in eine neue Gottesdienstreihe mit der Frage, den Gürtel enger schnallen. Und mein Gefühl ist, dass viele Leute genau irgendwie so in dieser Situation drin sind. Müssen wir in Zukunft den Gürtel enger schnallen? Oder anders formuliert, die meisten sind davon überzeugt, dass das Wachstum, was wir bisher erlebt haben, der Wohlstand, in dem wir aufgewachsen sind, in dem wir drin sind, dass das nicht automatisch so weitergeht. Vielfach trifft mich im Gespräch oder treffe ich im Gespräch auf Aussagen oder auf so eine Unsicherheit, sodass Grundfesten, die da waren, irgendwie wackeln plötzlich. Ja, es gibt schon seit vielen Jahren den Spruch, dass die Rente nicht wirklich sicher ist. Aber das meine ich nicht. Ich meine eher so ein inneres Nagen und so ein inneres Frage, ja, ist das alles so, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren? Wo führt denn das hin? Wir haben hier einige Herausforderungen zu bewerkstelligen. Wir erleben so diese wirtschaftliche Instabilität. Wir erleben Arbeitsplatzverluste, wir erleben steigende Rohstoffpreise, steigende Energiepreise weltweit, nicht nur hier in Deutschland oder Europa. Und das wird von verschiedenen Faktoren verursacht. Das war, erst haben wir gesagt, ja, es ist eine globale Pandemie, da ist es uns bewusst geworden, dass wir eigentlich schon viel länger in der Klimakrise drin sind, im Klimawandel, wir haben politische Unstabilität, technische Veränderungen, Stichwort künstliche Intelligenz, wo viele sich überlegen, hey, kann ich durch eine Maschine ersetzt werden? Du kannst mittlerweile ganze Texte, ganze Predigten dir von künstlicher Intelligenz schreiben lassen. So nach dem Motto, schreibe mir eine Predigt zu Habakkuk 3, Vers 17 von Billy Graham. Und dann sucht die künstliche Intelligenz alle möglichen Predigten von Billy Graham, sucht automatisch, ob er irgendwann mal in irgendeiner Predigt diese Bibelstelle erwähnt hat und verknüpft selbstständig, welche Parallelstellen gibt es zu Habakkuk 3, Vers 17, hat Billy Graham daher mal drüber gepredigt und dann schreibt sie, in seinem Stil, mit seinen Beispielen, mit seiner biologischen Erfahrung, mit seiner Biografie, eine Predigt von Billy Graham zu Habakkuk 3, Vers 17. Und dann stelle ich mir die Frage, wie hört ihr euch in Zukunft Predigten an? Was mache ich in Zukunft? Und Spaß beiseite, ne? Viele Leute haben aber dieses Gefühl, so nach dem Motto, hey, wir leben in einer unglaublich bewegten Welt. Und der Psalmist hat es einmal so ausgedrückt, Psalm 11, Vers 3, da heißt es, ist die Grundordnung zerbrochen? Was richtet da der Gerechte noch aus? Was kann ich denn noch machen, wenn das System so ein paar Sollbruchstellen oder hier einen Knacks hat, da einen Knacks hat? Was soll ich denn da machen? Kann ich da überhaupt noch was tun? Kann man da überhaupt noch was kitten? Und deshalb heißt die Frage, den Gürtel enger schnallen, aber nicht mit Ausrufezeichen, sondern mit einem Fragezeichen versehen. Und mein Anliegen bei der Predigt ist, mit euch gemeinsam die Bibel zu befragen. Hey, was hat Gott denn für uns vor? Was ist denn das, was er mit uns vorhat? Und ich möchte anhand einer Bibelstelle aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium, ein paar Dinge ableiten. Das ist ein Gleichnis, so viel erstmal vorweg. Und man kann Gleichnisse unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Gleichnis sehen. Und heute schauen wir darauf mit dieser Brille, die ich gerade versucht habe zu skizzieren. Wundert euch also nicht, wenn nicht alle Aspekte vorkommen, wenn ihr schon was anderes von dem Gleichnis gehört habt. Alles gut, das passt. Heute ein gewisser Blickwinkel. Nämlich es geht um einige grundsätzliche Prinzipien, wie wir als Christen wirtschaften. Und wie wir wirtschaften, hat häufig seine Ursache in unseren Grundüberzeugungen, in unserem Glauben, in unserer Überzeugung, wie die Welt tickt oder eben auch nicht tickt. Lasst uns gemeinsam Lukas 19 aufschlagen. Das Gleichnis steht in Lukas 19. Und ich möchte euch nicht das gesamte Gleichnis lesen, das kommt in der nächsten Predigt noch weiter, sondern nur die ersten Verse lesen. Lukas 19, Vers 11. Weil Jesus schon nah bei Jerusalem war, meinten die Leute, die ihm zuhörten, dass das Reich Gottes nun anbrechen würde. Deshalb fügte Jesus noch folgendes Gleichnis an. Kurze Erklärung, Lukas 19 ist ziemlich am Ende des Lukas-Evangeliums und dort ist die Biografie von Jesus aufgeschrieben. Und in den nächsten Kapiteln stirbt Jesus am Kreuz. Und für die damaligen Israeliten war es klar, hey, Jerusalem ist für uns das theologische Zentrum der Welt. Nicht Rom, das war so das Machtzentrum. Aber wenn der Messias kommt, dann in Jerusalem. Und viele Juden zur Zeit Jesus haben darauf gewartet, dass der Messias kommt, dass dieses messianische Reich endlich erfüllt wird, dass diese Unterdrückung durch die Römer endlich beendet wird, dass diese Statthalter und diese Könige, die eingesetzt sind, die aus ihrer Sicht ungerechtfertigt dort sind und ungerecht regieren, dass sie endlich wegkommen, damit es mit diesem Gesellschaftssystem endlich ein Ende hat. Das war die Hoffnung, die viele Juden zur Zeit von Jesus hatten. Und sie haben die Hoffnung gehabt, dass sich das in Jerusalem abspielt. Und viele haben sich die Frage gestellt, hey, bist du der Messias an Jesus? Die Frage wurde schon an Johannes den Täufer gestellt. Bist du es? Bist du der Messias? Und deshalb zieht Jesus jetzt nach Jerusalem, Richtung Jerusalem, und er versucht, einige Sachen klarzustellen. Wir würden heute sagen, er betreibt Erwartungsmanagement. Das heißt, die Erwartungen zu regulieren seiner Jünger und der Menschen um ihn herum. Und er versucht einfach klarzustellen, hey Leute, das sieht ein bisschen anders aus, als ihr euch das vorstellt mit dem Reich Gottes. Und dann fängt er mit dem Gleichnis an. Ein Mann aus fürstlichem Haus wollte in ein fernes Land reisen, um sich dort zum König über sein eigenes Land krönen zu lassen. Er rief 10 seiner Diener zu sich und gab jeden ein Pfund Silbergeld. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. So beginnt er dieses Gleichnis und das Gleichnis erinnert an die Zeitgeschichte. Also an die Zeitgeschichte des Königs Herodes und seines Sohnes Archelaus. Der wurde auch gekrönt und er musste nach Rom gehen, um sich dort zum König einsetzen zu lassen, über die Provinz, wo Jesus jetzt ist. Also die Leute haben sofort im Sinn, okay, Geschichte ist geschehen, irgendwie greift Jesus etwas ganz Besonderes auf, jetzt muss ich genau hinhören. Also Jesus verknüpft in seinem Gleichnis hier die Zeitgeschichte. Das, was sie selbst erlebt haben, das geschah 4 vor Christus, die Älteren konnten sich damals noch erinnern und wussten Bescheid, was Jesus damit meinte, denn das war noch gar nicht lange her. Zeitraum, wie wenn wir zum Beispiel von der Wende sprechen in Deutschland. Und so macht Jesus darauf aufmerksam, hey Leute, hier passiert was. Und er bezieht sich aber nicht in erster Linie auf die Zeitgeschichte, sondern verknüpft seinen eigenen Werdegang sozusagen mit dem, was hier passiert. Ein König reist außer Landes, um sich zum König einsetzen zu lassen, ein fürstlicher Herr, und er gibt Silbergeld an seine Diener weiter. Er wählt einfach 10 aus, gibt offensichtlich noch mehr, und sie sollen damit arbeiten, bis er wiederkommt, heißt es hier. Jetzt müssen wir mal gucken, auf der nächsten Folie ist da weiter Bibeltext oder ist das nur bis hierher? Ich habe die jetzt nicht im Kopf, die Präsentation. Okay, offensichtlich nicht. Gut, in der kommenden Woche geht es mit dem Bibeltext weiter. Wichtig ist hier Folgendes festzuhalten. Es gibt in dem Bibeltext keine Diskussion darüber, wem dieses Silbergeld gehört. Es ist eindeutig, das gehört demjenigen, der aus fürstlichem Haus ist. Und Jesus vergleicht das damit, und das ist sein Vergleichspunkt, er wird auch eine Zeit lang weggehen in ein Land, um sich als König einsetzen zu lassen. Vor ihm liegt sein Tod, seine Auferstehung und die Himmelfahrt, was wir nächste Woche feiern. Und dort wird er sozusagen an die rechte Seite Gottes gesetzt und das Reich Gottes hat begonnen. Nur ist diese Vorstellung von dem Reich Gottes etwas anderes, als die Juden damals im Blick hatten. Ihre Vorstellung war ganz klar, Politik muss sich verändern, nämlich die Römer müssen raus. Dann wird sich auch die Wirtschaft verändern, nämlich wir müssen nicht überall Zölle zahlen, wenn wir von A nach B reisen, weil dort ein Römer sitzt oder einer unserer Landsleute und dort Steuern kassiert, nur weil wir von A nach B wollen. Und so hatten sie viele Hoffnungen gehabt, dass endlich das Reich Gottes anbricht. Aber Jesus will mit dem Gleichnis aussagen, hey Leute, das geschieht. Das Reich Gottes geschieht nicht, indem sich alles ändert, sondern das zieht sich von unten her durch die Gesellschaft durch. Gott reißt dich, wenn es um das Reich Gottes geht, nicht aus deiner gegenwärtigen Realität heraus und versetzt dich sozusagen in den Himmel, Sonst würde jeder von uns nach seiner Bekehrung eine Himmelfahrt erleben. Hat aber Jesus nicht gemacht. Alle, die sich Jesus hingeben, die sagen, ich lebe mit Jesus, sind mit beiden Beinen auf der Erde und sind nicht mit dem Kopf im Himmel oder irgendwas anderes, sondern es geht Jesus darum, dass wir im Hier und Jetzt Gesellschaft prägen, unser Leben leben. Gott reißt uns nicht aus der gegenwärtigen Realität raus, sondern Jesus will uns darin anleiten, verändert zu denken, in seinen Prinzipien zu denken, das, was er vorhat. Es ist von Anfang an klar, so habe ich es vorhin gesagt, dass es hier einen Eigentümer gibt, der das Geld und der die Güter hat. Und das ist ein wichtiges Prinzip, was wir aus diesem Gleichnis ableiten können, wenn es um das Denken im Reich Gottes geht. Nämlich, und das kommt auf der nächsten Folie, das Eigentümerprinzip. Alles, was ich besitze, gehört Gott. Okay? Mal ein bisschen sacken lassen. Alles, was ich besitze, gehört Gott. Er ist der Eigentümer. Und aus meiner Sicht ist das das grundlegende Prinzip im Umgang damit, wie Christen wirtschaften. Es ist das grundlegende Prinzip von meiner Lebenseinstellung. Wie ich mich verhalte gegenüber anderen Menschen, wie ich mich verhalte gegenüber meinem Eigentum, mit dem, was ich habe und mit dem, was ich bin. Alles, was ich habe, gehört Gott. Alles, was ich besitze, gehört Gott. Dazu gehört mein Eigentum, dazu gehört mein Geld, dazu gehören meine Sachen, die ich habe, dazu gehört Haus, Wohnung, sämtliche Rechte, die du hast, Aktien, was auch immer. Es gehört Gott. Okay, das ist etwas schwer zu sagen. Und ich habe bewusst nicht gesagt Besitzer, sondern Eigentümer. Es ist ein Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer. Alle, die so ein bisschen kaufmännisch bewandert sind, die wissen, dass es ein wichtiger Unterschied ist. Alles, was ich habe, alles, was ich besitze, gehört Gott. Er ist der Eigentümer. Das ist das Eigentümerprinzip. Und zwar zu 100%. Gott gehört nicht nur die 10%, wenn ich meinen Zehnten gebe, sondern ihm gehört alles. Es ist so einfach zu denken, so nach dem Motto, hey, ich habe meinen Job, ich habe das erarbeitet, ich habe das und das aufgebaut, ich habe mir den Hintern dafür aufgerissen, ich habe das akquiriert, ich habe das und das und das gemacht, das gehört doch mir. Nein, es gehört Gott, denn Gott erinnert die Israeliten daran, dass sie an Gott denken sollen. Das steht in 5. Mose 8, Vers 18, sollte hier auf der nächsten Folie draufstehen. Gott erinnert die Israeliten daran, denk vielmehr an Jahwe, deinen Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen. Weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie er es heute gut tut. Alles geht auf Gott zurück. Es ist nicht deine Kraft. Wie viel konntest du dazu beitragen, dass du die Kraft hast, dass du die Fähigkeit hast, dass du es drauf hast, dass du gute Begegnungen hast? Wie viel konntest du dazu beitragen? Du bist ein Verwalter dessen, was Gott dir gegeben hat. Ihm gehört alles in meinem Leben. Und er hat es mir anvertraut, damit es seinen Zweck in seinem Reich erfüllt. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern mit dem Gleichnis beitragen will. Reich Gottes beginnt nicht irgendwann, sondern Reich Gottes zieht sich im Jetzt und Hier in unser Land, in unsere Gesellschaft rein. Und dazu hilft dieses Eigentümerprinzip. Wozu hilft es denn? Was haben wir davon, wenn wir nach diesem Prinzip leben? Ich habe drei Themenbereiche aufgegriffen. Vielleicht fallen dir noch mehr ein, vielleicht spricht das eine zu dir mehr als das andere, aber hier sind mal drei, einfach eine Auswahl. Und zwar das erste ist, dieses Eigentümerprinzip hilft dir dabei, angstfrei zu leben. Eine der größten Ursachen für Stress und Ängste unserer Gesellschaft ist das Thema Geld, das Thema Finanzen. Was sollen wir essen? Was sollen wir anziehen? Wo sollen wir wohnen? Welche Schulausbildung mache ich? Wie soll das und das finanziert werden? Auf welchen Job soll ich mich bewerben? Soll ich mich weiterbilden? Soll ich mich umorientieren? Soll ich mich intern weiter bewerben? Soll ich die Firma wechseln? Wie sorge ich für einen guten Lebensstil für meine Familie? Wie sollen meine Kinder leben? Das alles sind Sorgen, die Menschen mit sich herumtragen. Und dieses Prinzip, dass alles Gott gehört und er derjenige ist, der alles schenkt, der hilft uns, dass wir diese Ängste ablegen können. Angst ist ein Faktor, der damit zu tun hat, dass ich etwas besitze und mir Sorgen mache und dass ich versuche, es in der Hand zu halten, damit es mir nicht entgleitet. Und ihr alle habt schon die Erfahrung gemacht, Leute, die etwas versuchen, krampfhaft festzuhalten, denen rutscht was durch die Finger. Leute, die versuchen, andere Menschen krampfhaft festzuhalten, sie zu kontrollieren, die sind meistens unglücklich, weil sie ihnen durch die Finger rutschen. Leute, die versuchen, Dinge krampfhaft festzuhalten, sie nicht zu verlieren, Die ärgern sich darüber, wenn das neue Fahrrad einen Kratzer hat, wenn das Smartphone plötzlich eine Spider-App hat oder irgendetwas anderes. Du hast Angst, dass das passiert. Und je mehr du daran festhalten willst, desto mehr ärgerst du dich darüber, dass damit etwas geschieht. Wenn du sagst, hey, alles gehört Gott, er sorgt für mich, dann kannst du vieles von den Ängsten loslassen. Das ist nicht ein Schalter umlegen, ne? So nach dem Motto, ich vertraue Gott, habe keine Angst mehr, klack, klack, fertig und dann ist die Predigt zu Ende und das Leben geritzt. Überhaupt nicht. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr, seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Schaut euch jetzt im Frühling bewusst mal die Vögel an, macht das, was hier in dem Bibelvers steht. Schaut sie euch mal an, wie unschuldig und wie angstfrei sie unterwegs sind. Sie machen sich keine Sorgen und haben nicht irgendwo einen Haufen von Regenwürmern, den sie schon mal beratlegen, damit sie auch in der kommenden Woche noch essen können. Sie sind darauf angewiesen, dass diese kleinen Dinge aus der Erde rauskommen. Und die fangen auch nicht an, in den Boden reinzugraben und sozusagen eine Regenwurmfalle zu bauen. Sie gehen davon aus, die kommen irgendwann raus und zack, sind sie da. Natürlich heißt das nicht, dass sie einfach die ganze Zeit auf dem Baum sitzen und nichts tun. Sie kreisen, sie suchen. Ja, es ist Arbeit. Aber Gott belohnt, Gott versorgt. Das meine ich mit angstfrei. Dass diese Existenzangst weg ist. Und ich weiß, es gibt Leute, die haben Existenzängste. Die sorgen sich darum, hey, kümmert sich Gott, versorgt Gott mich? Gott versorgt. Gott kümmert sich. Ich kann mich selber an Zeiten erinnern während des Studiums. Und das war bei mir so, dass ich nicht arbeiten, wir durften nicht arbeiten nebenbei, um Geld zu verdienen. Bei mir war das BAföG verwehrt, das hat nicht geklappt. Und ich habe sozusagen auf den Tag Null hingelebt. Ich habe mir ausgerechnet, du weißt ja die Ausgaben, ich weiß auch ganz genau, ich habe 333 Euro Miete bezahlt. Für eine Wohnung, okay, das ist ein anderes Verhältnis, eine andere Zeit gewesen. Und ich wusste genau, wie viel Geld wir brauchen und konnte ungefähr ausrechnen, wann der Tag Null sein wird. Der Tag Null, der kam aber nie, bis das Studium vorbei war. Ich habe jetzt erlebt, was es bedeutet, Krisen zu meistern, Vertrauen auf Gott zu haben, von ganz wenig zu leben, zu wissen, meine Ausgaben sind höher als die Einnahmen. Nicht, weil ich einfach zu viel konsumiere, sondern weil ich habe schon alles runtergeschraubt, was irgendwie geht. Aber trotzdem zu wissen, hey, in dem, was ich jetzt tue, weiß ich genau, dazu hat Gott mich berufen. Und dann kannst du mit dieser Angst und mit dem Stress ganz anders umgehen. Dann weißt du genau, hey, Gott wird versorgen. Und er wird auch morgen noch sorgen. Natürlich ist das nicht so ein Unterschrift runter oder Schalter umlegen und dann kannst du ruhig schlafen. Nein, ist es nicht. Aber es hilft unglaublich stark. Es ist ein Prozess. Und häufig lähmt auch die Angst, Dinge anzupacken. Die Angst, dass ich es nicht kann, kann dich genauso lähmen. Wenn du weißt, Gott versorgt dich, Gott ist bei dir, dann hilft dir das auch, Dinge freizusetzen, die du nicht kannst. Ich habe im letzten halben Jahr ein bisschen Arbeit bei uns zu Hause gehabt. Aus folgendem Grund. Über unser Dachgeschoss entweicht unglaublich viel Heizenergie. Und bisher war meine Rechnung immer, das rentiert sich nie, was ich da reinstecken müsste. An Zeit und an Geld, was ich ins Dachgeschoss stecken müsste, das heizst du nie wieder rein, haben wir gesagt. Ab letztem Jahr weiß ich, ich heiz das volle Kanne raus. Und einfach, was dort an Heizenergie nach oben durchs Dach entweicht, das ist unglaublich. Wir haben ein offenes Treppenhaus, das heißt, wenn ich unten den Heizkörper wärmer stelle, wo wird's wärmer? Global. Ja. Und deshalb war für mich klar, okay, da muss was geändert werden. Und ich wusste, hey, wenn ich dafür eine Firma kommen lasse, einen Handwerker kommen lasse und nach einem Energieexperten zu Rate ziehe, dann wird das richtig teuer. Und ich weiß, ich müsste an anderer Stelle Einschnitte machen, überlegte dann, ja, wie ist das? Ich wollte gerne letztes Jahr den First Fruit geben, den Einmonatseinkommen an die Gemeinde geben und habe ich gedacht, nee, das funktioniert beides nicht. Also muss ich mich für eins entscheiden. Und habe dann gesagt, okay, dann musst du es selber machen mit dem Dach. Und meine Ängste, meine Sorgen war, hey, da gibt es so viele Gewerke, die an einer Dachsanierung beteiligt sind, nur innen, nicht außen, ne, nur innen gesprochen, die habe ich noch nie gemacht. Und habe mir dann aber ein Herz gefasst und gesagt, ey Gott, ich nehme das im Vertrauen auf dich selber in Angriff. Bring mir das Zeug selber bei, frag hier, frag da, frag da, frag da, frag da und hoffe, dass es funktioniert, dass du mir die Expertise gibst, dass du mich an die richtigen Leute schickst und dass es hinhaut. Und ich habe mir das Ding zugetraut, habe es in Angriff genommen. Letzte Woche haben wir Einzug gefeiert sozusagen. Und unterwegs haben wir aber Folgendes noch festgestellt. Hey, es gab Leute, die uns dabei unterstützt haben. Jemand hat mir Werkzeug geliehen. Eine andere Person hat jetzt erst vor Wochen gesagt, hey, kann ich dich irgendwie finanziell unterstützen? Gott hat uns das irgendwie aufs Herz gelegt, euch zu unterstützen. Also es war ja nicht umsonst das Projekt, ne, sondern du hast ja noch Materialkosten und so weiter. Und dann haben wir zusätzlich neben dieser Unterstützung noch Material vergünstigt bekommen. Wo ich sage, ey, das hätte ich nie erlebt. Gottes Versorgung hätte ich nie erlebt, wenn ich nicht diesen ersten Schritt gemacht hätte. Wenn ich nicht gesagt hätte, hey, ich lasse die Angst hinter mir und ich setze mich für Gottes Reich ein und sage, hey, ich will gern meinen First Food geben und dann nebenbei aber noch ein Dach umbauen. Und es hat funktioniert. Es hat hingehauen. Und deshalb bin ich so froh und dankbar und sehe, es lohnt sich, dieses Eigentümerprinzip anzuwenden. Zu sagen, hey Gott, was du mir gegeben hast, ich gebe es dir zurück. Es gehört alles dir. Du kannst machen, was du willst damit. Du kannst meine Fähigkeiten verbessern, du kannst auch meine Fähigkeiten wieder einschränken. Alles, was ich habe, auch meine Hände, die gebe ich dir. Das nächste, wozu dieses Eigentümerprinzip hilft, ist, fokussiert zu leben. Das ist auf der nächsten Folie drauf. Wenn du nicht mehr von Angst getrieben hast, bist du frei, Gottes Ziele für dein Leben zu leben. Dein Leben bekommt eine Richtung, eine Ausrichtung. Denn Angst ist etwas, was sich diffus zurücklässt. Angst vernebelt. Angst verwirrt die Emotionen, verwirrt die Gefühle. Angst hat Auswirkungen darauf, wie du deine Entscheidungen triffst. Wenn du aber weißt, es alles gehört Gott, Punkt, dann kannst du fokussiert leben. Dann kannst du dich auf das konzentrieren, wozu Gott dich berufen hat. Macht euch also keine Sorgen, sagt Jesus in Matthäus 6, 31. Was sollen wir essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr alles braucht, dass ihr das alles braucht. Fokussiert leben ist ein absoluter Benefit von diesem Eigentümerprinzip. Wenn ich weiß, ich bin in Gottes Hand, kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Da muss ich nicht alles machen. Da muss ich mich nicht verzetteln. Mini-Exkurs. Wie lebt man das? Fokussiert leben. Wie lebt man das als Gemeinde? Als Gemeinde machen wir nicht alles. Wir haben einen Schwerpunkt als Gemeinde. Wir konzentrieren uns auf verschiedene Sachen. Wir haben eine Mission, die wir leben, nämlich dass aus ganz normalen Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden, die furchtlos die Welt verändern. Das ist unser Core-Business. Ja, wir könnten noch hier Ministry, da Ministry, da Ministry, da Ministry aufmachen und schließlich würden wir uns als Gemeindeleitung um die Verwaltung von 12 oder 13 Ministries und Dienstbereichen kümmern und können diesen Kern, nämlich dass Menschen in der Nachfolge wachsen, dass sie besser sehen, wie Jesus ist und das in ihrem täglichen Leben anwenden und umsetzen, davon würden wir komplett abgelenkt werden. Und deshalb tun wir das nicht. Als Gemeinde fokussiert leben heißt, wir konzentrieren uns auf verschiedene Sachen. Wir konzentrieren uns auf Gottesdienst, wir konzentrieren uns auf Kleingruppen, auf Life-Groups, Discipleship-Groups. Wir versuchen, dass wir Menschen erreichen durch unsere Outreach-Aktivitäten und wir versuchen, dass Menschen weiterkommen, dass sie im Gottesdienst reinkommen, aber nicht dort stehen bleiben, sondern einen Schritt weitergehen in eine Kleingruppe, in eine Live-Gruppe. Im Gottesdienst bist du absolut herzlich willkommen. Das Wachstum, geistig zu wachsen, das geschieht, wenn du einen Schritt weitergehst. Im Gottesdienst kannst du konsumieren, du kannst ganz viel aufnehmen, hörst ganz viel von Gott, aber es fragt dich niemand, und wie wendest du es dort und dort in dieser Woche an? Oder hast du das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, umgesetzt? Bist du gewachsen im Vertrauen? Lebst du das Eigentümerprinzip? Das passiert in Kleingruppen. Und deshalb legen wir so viel Wert darauf, dass diese Beziehung funktioniert. Wie macht man das als Familie? Fokussiert leben. Das fängt mit der Frage an, Gott, wozu sind wir da? Wozu hast du uns berufen? Was ist unser Ding als Familie? Was ist vielleicht unsere, das ist jetzt hochgegriffen, das habe ich auch nicht gemacht, was ist unsere Vision als Familie? Gott, was hat die Welt von uns? Wo können wir der Welt dienen? Wozu sind wir da? Genauso für dich selber herauszufinden, hey Gott, was ist mein Platz, an dem ich dir diene? Denn du bist der Eigentümer und ich diene dir. Wo möchtest du mich haben? Das trägt der Tatsache Rechnung und das hilft beim fokussiert Leben. Und ich glaube, dass dieses fokussiert Leben heute eine absolute Kernkompetenz ist, weil es einfach zu viele Optionen gibt. Du kannst dich für alles entscheiden. Du hast 1000 Möglichkeiten, dein Wochenende zu verbringen. Du hast 1000 Möglichkeiten, einen Abend zu verbringen. Du kannst nicht mehr nur 35 oder 40 Fernsehprogramme auswählen, sondern du kannst quasi jeden Film, der jemals produziert wird, zu jeder Zeit anschauen. Und nicht, wenn der Fernsehsender sagt, jetzt beginnen wir, sondern wenn du sagst, jetzt bin ich bereit dafür. Du hast 1000 Möglichkeiten und du kannst unterbrechen, wenn du dir Getränke nachholen willst oder eine Biopause einlegen musst. Fokussiert leben heißt, du kannst es schaffen, dass du viele von diesen 1000 Möglichkeiten einfach ausblendest und sagst, hey, ich konzentriere mich auf das und das. Das ist das, was wir als Familie tun. Und das ist das, was mir wichtig ist. Ein fokussiertes Leben hilft dabei, die Entscheidungen abzunehmen, weil du dich dann nicht mehr zwischen 25.000 Optionen entscheiden musst, sondern nur noch weniger zur Verfügung hast. Dabei hilft fokussiert zu leben. Und wisst ihr was? Viele Menschen zerstören sich selbst, zerstören Beziehungen und zerstören ihre Gesundheit, weil sie Dinge nachjagen, die sie aber unbefriedigt zurücklassen. Weil sie Erfüllung nachjagen, die aber keine bringt, weil sie Reichtum nachjagen, Geld nachjagen. Sie denken, wenn ich an dieser Stelle endlich bin oder den und den Job habe, dann geht's mir gut, dann habe ich es erreicht, dann habe ich das geschafft. Wenn meine Kinder endlich das und das und das machen würden, dann habe ich es geschafft. Wenn sie endlich diesen Notenschnitt haben, dann habe ich es geschafft, dann geht's uns gut als Familie. Das lässt dich leer zurück. Es ist ein Haschen nach Wind. Du arbeitest dich daran ab, aber kommst an der Stelle nicht vorwärts. Und wenn meine Kinder noch dieses zusätzliches Nachmittagsprogramm machen, dann werden sie bessere Chancen im Berufsleben haben. Ey Leute, sie brauchen dich. Lasst euch das mal von den Müttern zeigen, Muttertag. Sie können das. Sie brauchen euch. Anfang des Jahres habe ich in einer Predigt einen Vers erwähnt, den Pastor M. Von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat, nämlich Daniel 11, Vers 32, so als Vers, der wichtiger ist. Und der steht nochmal hier, Daniel 11, 32, müsste jetzt als Bibelvers kommen. Sollte theoretisch jetzt als Bibelvers kommen. Irgendwas hängt mit der Präsentation heute. Dann muss ich ihn... Ah, okay, sehr gut, danke. Daniel 11, Vers 32 ist ein Vers, der einen Unterschied macht zwischen Menschen. Nämlich aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen. Wird nicht gebeutelt sein, wird nicht hin und her geworfen sein von Wind und Wellen der Zeit und wird entsprechend handeln, ist nicht passiv, sondern aktiv, kann etwas tun, ist nicht in ihren Optionen eingeschränkt. Und das ist ein angstfreies oder zielgerichtetes Leben. Und daneben gibt es noch diesen dritten Benefit, nämlich Frucht bringen. Das Eigentümerprinzip, gelebt, bringt Frucht. Und damit meine ich Folgendes. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Euch soll es zuerst um Gottes Gerechtigkeit gehen. Was heißt das? Wir sollen danach trachten. Dieses Verb gehen hier ist eigentlich ein Verb, was suchen im Wortstamm hat. Ich suche nach Gott, nach Gottes Gerechtigkeit. Ich suche nach dem, was Gott wichtig ist. Und das ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Sondern es ist ein Prozess, wo man den Anfang macht und sich auf einen Weg begibt. Anstatt Dinge zu suchen, sollen wir suchen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Und dabei werden die Dinge, die wir suchen, uns hinzugefügt werden. Wir haben einige Organisationen, die das leben. Mir ist als erstes eingefallen, dass die Heilsarmee, die eine oder andere kennt das vielleicht, ein Motto haben, das folgendermaßen lautet: Suppe, Seife, Seelenheil. Das heißt, die Heilsarmee setzt sich dafür ein, dass Leute, die benachteiligt sind, in ihren Grundbedürfnissen geholfen wird. Suppe, Nahrung, Seife, Hygiene und Seelenheil. Nämlich, dass sie mit Gott in Berührung gekommen, dass sie mit Jesus in Berührung kommen. Und das ist ein Ministry, das ist eine Art, die Frucht bringt. Weil man sagt, hey, wir fokussieren uns auf das, was Gott wichtig ist. Wir sehen, Gott ist der Eigentümer von allen, auch von den Menschen. Er liebt sie und das bringt Frucht. Wenn ich Gott als Eigentümer sehe, dann ist mein Leben nicht eine Rechenaufgabe. Dann rechne ich nicht mehr, was habe ich davon? Sondern dann gehe ich davon aus, hey, was haben andere davon? Ich habe als Beispiel meinen Papa vor Augen. Er ist selbstständig, hat eine Firma, ist ein Sanitätshaus. Und er steht häufig vor folgender Herausforderung. Ein Arzt verschreibt ein Hilfsmittel, indem er diagnostiziert hat, was ein Mensch braucht an Hilfe. Zum Beispiel eine Orthese fürs Knie. Und dann sagt er, ja, der Patient braucht die und die Orthese, damit es ihm besser geht. Mein Vater hat relativ viel Ahnung von Medizin. Und gleichzeitig gibt es dann noch die dritte Partei, nämlich die Krankenkasse des Patienten. Und für die ist der Patient ein Fall. Es gibt Fallpauschale. Und für diese Art von Knieerkrankung, für diese Diagnose gibt es die und die Hilfsmittel standardisiert. Und dann ist mein Vater in folgender Zwickmühle. Aus medizinischer Sicht weiß er, das hilft denn überhaupt nichts, wenn er nur diese Orthese dran hat. Er braucht eine Orthese, die so und so angepasst ist. Nachteil ist, sie ist anderthalbmal so teuer. Und die Zwickmühle hebt er folgendermaßen auf. Er sagt, hey, mir ist es fast egal, was die Krankenkasse bezahlt. Mir ist wichtig, dass dem Menschen geholfen wird. Ich will ein Problem für diese Person lösen, für den Menschen lösen. Ich will, dass es ihm wirklich hinterher besser geht. Und ich habe es als Kind und dann auch, als ich mitgearbeitet habe in der Firma, so oft erlebt, wie er gesagt hat, okay, das lege ich selber drauf. Das ist mir egal. Und wenn das Ding jetzt statt dem Kassenpreis von 123, 383 Euro kostet, das geht zu meinen Lasten. Den Patienten kann ich jetzt nicht, weil er finanziell nicht so gut betucht ist, den Mehrwert aufdrücken. Ich mache das einfach. Mir ist wichtig, dass er wieder laufen kann, dass er schmerzfrei laufen kann. Das ist Fruchtbringen. Das ist Fruchtbringen, weil man nicht an den eigenen Gewinn denkt, sondern weil man davon ausgeht, Gott ist der Eigentümer. Ihm gehört alles. Und auch das, was ich einsetze von meinem eigenen Kapital, es gehört Gott. Und er soll damit etwas machen. Und er ist erfolgreich damit. Mein Vater ist erfolgreich damit. Die Firma läuft seit vielen Jahren, die Anzahl der Mitarbeiter ist gewachsen. Und er sagt, es macht ihm Spaß, wenn er Menschen wirklich helfen kann. Und wenn er nicht einfach als erstes im Blick hat, Geld zu verdienen. Ich habe neben meiner Schulausbahn im Gymnasium, habe ich bei ihm in der Firma mitgearbeitet. Und das war um die Wendezeit. Und wir hatten eine wunderbare Gemeinschaftskundelehrerin. Die Gemeinschaftskundelehrerin war leicht rot angehaucht und sie hat uns versucht, die Marktwirtschaft beizubringen. Das fand ich lustig. Sie war zutiefst überzeugt, dass der Sozialismus gut ist und hat immer wieder gegen die böse Marktwirtschaft gestichelt. Und immer gesagt, ja, es geht nur um Gewinn, geht nur um Gewinn. Und ich habe immer wieder dagegen gesagt, das funktioniert nicht. Wenn du nur auf Gewinn aus bist, da verlierst du die Beziehung, du verlierst den Kontakt zu deinen Kunden. Wenn dein Kunde merkt, er wird ausgenutzt, bleibt er nicht mehr dein Kunde. Und sie hat das nicht kapiert. Ne? Sie war so verblendet von der bösen Marktwirtschaft. Sie hat das natürlich übertrieben gesehen, ne? und nicht soziale Marktwirtschaft und so weiter. Und sie hat ganz besonders diese Komponente ausgeblendet, dass Menschen nach dem Eigentümerprinzip leben können. Nämlich alles, was ich habe, auch das Kapital, das böse Kapital, gehört Gott. Und das hat mich fasziniert, wie das gelebt werden kann. Wie macht man das? Wie lebt man das? Was sind Schritte? Zum Schluss der Predigt drei Schritte, die darauf zuführen. Das erste ist, sich Gott hingeben. Und das heißt nichts anderes als zu bejahen, ja Gott, dir gehört alles. Alles, was ich habe, gehört dir. Und das muss mal ausgesprochen werden. Und ich lade dich dazu ein, dass du das heute aussprichst. Dass du aussprichst, hey Gott, alles, was ich habe, das gehört dir. Meine Beziehungen, meine Familie, dort, wo ich wohne. Alles, was ich habe, das Materielle, das Immaterielle. Auch die Gaben, die ich habe, sie gehören dir. Das, mein Körper, er gehört dir. Die Fähigkeiten, die du mir gegeben hast, das wunderbare, tolle, super geniale, es gehört dir. Aber dummerweise auch das, wo ich nicht zufrieden bin. Es gehört genauso Gott. Und es ist okay. Gott ist easy an der Stelle. Er sagt nicht, naja, du entsprichst aber nicht der Normgröße, du entsprichst nicht dem Normgemisch, dein Bodymaß, ist egal. Gott sagt, du gehörst mir. Okay. Auch das, wo du sagst, das will ich eigentlich niemandem schenken. Es gehört Gott. Und es ist völlig okay. Das ist schön. Gott liebt uns. Paulus schreibt in Galater 2,20, um das an einem Bibelvers zu verankern, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich ausgeliefert hat. Also, Gott hingeben. Der zweite Teil, wie man das Eigentümerprinzip leben kann, ist, Gott um Rat zu fragen. Wenn du vor Entscheidungen stehst, geh in das Gespräch mit Gott. Immer weiter, immer einen Schritt weiter. Und das mag sich so banal anhören. Aber ich verspreche dir, je mehr du das tust und je mehr du mit Gott in Kontakt bist und je mehr du ihn kennst, sein Wort kennst, desto mehr wirst du ihn verstehen und wirst auch das Gefühl haben, es ist schön zu wissen, ich weiß, was du möchtest. Und es ist ein richtig gutes Gefühl, aus so einer Unsicherheit rauszukommen, ich weiß nicht so richtig, was Gott möchte. Gott um Rat zu bitten. Und der dritte Schritt, um das Eigentümerprinzip zu leben, ist Großzügigkeit, in der Großzügigkeit zu wachsen. Und das bedeutet, dass ich selber nicht das, was mir eigentlich gar nicht gehört, krampfhaft festzuhalten. Dass ich versuche, das, was Gott sowieso gehört, als meins zu sehen, sondern dass ich freigebig sein kann mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen, die ich habe, mit dem, was Gott mir schenkt. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das Eigentümerprinzip, das ist ein Paradigmenwechsel. Aber es gibt ein Versprechen, das Jesus gegeben hat, wenn wir großzügig sind. Das steht in Lukas 16, Vers 10 bis 12. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon, sprich Geld, nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Also Gottes Versprechen ist an der Stelle, wenn du treu bist, wenn du großzügig bist, wenn du mit dem, was du hast, gut umgehst, wenn du das Eigentümerprinzip lebst, dann wird Gott dir Dinge anvertrauen. Anfang des Jahres habe ich schon gesagt, als ich gepredigt habe über den Vers aus Daniel, habe ich noch ein, zwei Sachen mehr gesagt, die Gott Pastor Emma aufs Herz gelegt hat, wo ich den Eindruck habe, hey, das passt bei mir jetzt gerade nicht, aber von dem ich mehr überzeugt bin, dass Gott uns das sagen möchte. Nämlich, das sind die zwei englischen Worte, die ich mal versuche auf Deutsch wiederzugeben, was mir nur holprig gelungen ist und wo ich sehr offen bin für bessere Übersetzungen. Acceleration and ease. Acceleration and ease. Beschleunigung und Leichtigkeit. Also wer bessere Übersetzung hat, kann mir das gerne dann sagen. Auf den ersten Blick klingen diese beiden Sachen wie ein Widerspruch. Nämlich Beschleunigung, um schneller zu werden, muss man noch mehr erreichen, muss man sich noch mehr anstrengen. Und Leichtigkeit ist eigentlich das Gegenteil davon. Aber im Reich Gottes ticken die Uhren einfach anders. Gott kann Dinge beschleunigen, obwohl du dich nicht dafür anstrengst. Obwohl du Frieden, Entspannung und Gelassenheit an den Tag legst. Weil du weißt, hey, Gott ist der Eigentümer. Gott ist derjenige, der alles in der Hand hat. Ich muss ihm nichts beweisen und ich muss mir nichts beweisen. In der nächsten Predigt werden wir noch ein weiteres Prinzip ansehen, in 14 Tagen.